Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo sagte, wenn es Beweise für Betrug gibt, sollen sie sofort zu Bawaslu und dem Verfassungsgericht bringen. Die indonesische Regierung hat Anreize für Investoren vorbereitet, die in Indonesien Fabriken für Elektroautos bauen wollen. Die Bemühungen der Regierung zur Förderung des Friedens zwischen Israel und der Hamas-Gruppe. Russland wird auf Bali ein Konsulat eröffnen. Die Bezirksregierung von Kudus prüft die Zusammenarbeit mit der britischen Regierung. Indonesiens Präsident erhielt Beglaubigungsschreiben von 9 Botschaftern. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo sagte, wenn es Hinweise auf Betrug im Abstimmungsprozess für die Parlamentswahlen 2024 gebe, müsse die Öffentlichkeit dies unverzüglich melden und die Beweise der Wahlkontrollbehörde, Bawaslu und dem Verfassungsgericht vorlegen. Präsident Joko Widodo sagte am Donnerstag den 15. Februar nach der Eröffnung der Indonesia Internationalen Motorshow auf der G-Expo in Jakarta, die Eindämmung des Betrugs während des Wahlprozesses, der am Mittwoch, den 14. Februar in Indonesien stattfand, wurde durch die Platzierung von Zeugen von politischen Parteien, Parlamentskandidaten an Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten in Wahllokalen oder TPS umgesetzt. Der Präsident sagte auch, beim TPS oder Wahllokale gebe es Bawaslu-Beamte und Sicherheitskräfte, damit diese mehrschichtige Kontrolle jeden Betrug ausschließe. In Bezug auf die vorläufigen schnellen Auszählungsergebnisse für die Wahl 2024, die von einer Reihe von Umfrageinstituten durchgeführt wurden, lädt Präsident Joko Widodo die Öffentlichkeit ein, auf die Ergebnisse der offiziell von der Wahlkommission KPU durchgeführten Stimmenauszählung zu warten. Der indonesische Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita sagte, die Regierung habe Anreize für Investoren vorbereitet, die in Indonesien Fabriken für Elektroautos bauen wollen. Er sagte, Indonesien habe derzeit nur 4 Fabriken für Elektroautos, nämlich diejenigen im Besitz von Wuling und der DFSK, Hyundai und Chery. aber die Produktionskapazität der vier Fabriken sei immer noch niedrig, nämlich unter 100.000 Einheiten pro Jahr. Agus Gumiwang sagte am Donnerstag, den 15. Februar, bei der Indonesia International Motor Show 2024 in Jakarta, der Bau von einer Elektroautofabrik im Land sei erforderlich, um das Ziel der Fahrzeugmarktabsorption zu erreichen, damit Indonesien auf dem internationalen Markt auch mit Thailand konkurrieren könne. Neben der Bereitstellung von Anreizen für Akteure der Elektroautoindustrie erweitere das Industrieministerium auch Steueranreizprogramm. Es fokussiere sich aber auch in ländliche Komponentenebene. Das Industrieministerium hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 400.000 Elektroautoeinheiten zu verkaufen und bis 2030 600.000 Einheiten zu erreichen. Die Nationale Kommission zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen würdigt die Bemühungen der indonesischen Regierung zur Förderung des Friedens zwischen Indonesien und der Hamas-Gruppe. Mitglied der Nationalen Kommission zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, Ferianto Sitohang, sagte, zitiert von Antara in Jakarta am Donnerstag, den 15. Februar, wenn die Konfliktsituation in Gaza nicht sofort gelöst würde, würde befürchtet, dass es mehr zivile Opfer, insbesondere Frauen und Kinder, geben würde. Ihm zufolge ist der Konflikt in Gaza eine Verletzung des Rechts auf das Leben der Bewohner des Gazastreifens gefährlich und kann zu extremistischen Bewegungen führen. Die Nationale Kommission gegen Gewalt gegen Frauen ermutigt auch die indonesische Regierung, als Mitglied des UN-Menschenrechtsrats das Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas zu fördern und die Kriegsparteien aufzufordern, um das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Russland gab an, von der indonesischen Regierung grünes Licht für die Eröffnung eines Konsulats auf Bali erhalten zu haben. Dies liegt daran, dass die Insel Bali neben Orten in Thailand ein beliebtes Reiseziel für russische Touristen in tropischen Ländern ist. Wie Sputnik am Donnerstag, dem 15. Januar, berichtete, erklärte die russische Botschaft in Jakarta, dass die indonesische und die russische Regierung eine grundsätzliche Einigung über den Plan erzielt hätten. Mittlerweile werden die technischen Details abgestimmt. Der Verband der Reiseveranstalter, ATOR, berichtet, dass der Touristenstrom von Russland nach Indonesien bis Ende 2023 zunehmen und 155.000 Besucher erreichen wird. Dieser Wert ist im Vergleich zu vor der Covid-19-Pandemie um mehr als 20% gestiegen. Zuvor hatte die russische Botschafterin in Indonesien, Ludmila Vorobieva, letzte Woche erklärt, dass die Direktflüge Moskau-Denpasar in naher Zukunft wieder aufgenommen werden könnten und noch von beiden Parteien verhandelt würden. Russland hofft auch, dass der von der indonesischen Regierung vorgelegte Vorschlag zur Visumfreiheit für russische Staatsbürger sofort in Kraft tritt. Derzeit wird der Vorschlag noch von Präsident Joko Widodo geprüft. Die Bezirksregierung von Kudus in Zentraljava prüft die Zusammenarbeit mit der britischen Regierung in verschiedenen Bereichen. Der amtierende Bezirksleiter von Kudus, M. Hassan Habibi, wurde von Antara am Donnerstag, dem 15. Februar, zitiert und sagte, dass die Bezirksregierung von Kudus hinsichtlich des großen Potenzials von Kudus optimistisch sei. Es braucht nur Mut, Vision und politischen Willen, um die Exzellenz von Kudus auf die Weltbühne zu bringen. Neben der Zusammenarbeit untersucht der Bezirk Kudus auch das Potenzial für die Städtepartnerschaft mit den Stadtverwaltungen in Großbritannien. Hasan sagte, die Bezirksregierung von Kudus wolle etwas über das Berufsbildungssystem, Stadtplanung, öffentliche Verkehrsmittel, grüne Energie und den Umgang mit der Klimakrise lernen. Zuvor erhielt die Regierung des Bezirks Kudus einen Besuch von einer Delegation der britischen muslimischen Organisation mit Hartz Welfare Foundation. Während des Treffens einigten sich die Bezirksregierung von Kudus und die Minhaj Welfare Foundation darauf, mehrere strategische Programme zu initiieren, beispielsweise die Entsendung von Predigern aus Kudus nach Großbritannien und die Stärkung akademischer Forschungsnetzwerke. Präsident Joko Widodo hat am Donnerstag, dem 15. Februar im Merdeka Palace in Jakarta, die Beglaubigungsschreiben von 9 Botschaftern befreundeter Länder erhalten. Das ist die offizielle Erklärung des Pressebüros des Präsidentensekretariats, die Antara vorliegt. Die 9 Botschafter befreundeter Länder, die vom Präsidenten empfangen wurden, sind der Botschafter von Weißrussland, Raman Ramanowski, der Botschafter von Bosnien und Herzegowina Armin Limo, der mauretanische Botschafter Vedadi Old Sidi Haiba, der japanische Botschafter Masaki Yasushi, der ägyptische Botschafter Yasser Hassan Farag El-Semi, Botschafter von Bangladesch Tariqul Islam, Botschafter von Algerien Hassan Rabehi, die Botschafterin von Uruguay, Cristina González, und der Botschafter von Portugal, Miguel de Mascarenhas de Calheiros Veloso. Die Übergabe der Beglaubigungsschreiben ist der Beginn der offiziellen Aufgaben der Botschafter in Indonesien. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.897,47 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.027,71 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.685 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75-95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Libur seorang dari komentar hati pada tema Indonesia soalan erikten oh bersamkait Australia median. Amlas dan mitwag din fitin dan Februar pandan walan curwal des presiden dan uns des vice presiden dan zoi der mitglider der Indonesian legislativa im inland stat. Im Ausland fanden die Wahlen in Etappen von 15 bis zum 14. Februar statt. In Hongkong beispielsweise fand die Abstimmung am 13. Februar in vier lokalen TPS im Indonesian Generalkonsulat in Hongkong statt. Die Indonesian Wahlen an denen mehr als 204 Millionen Menschen teilnahmen, die auf der ständigen Wahlliste DPT standen, erregten Aufmerksamkeit in mehreren ausländischen Medien. Die britischen Medien BBC berichteten direkt in Echtzeit über die Durchführung der Wahlen, beginnend mit den Ereignissen in der östlichen Region Indonesiens, Papua, bis hin zu den Überschwemmungen in lokalen TPS in Zentraljava. Dann gab es auch Neuigkeiten über die Zeiten, als die Präsidentschaftskandidaten Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto sowie Präsident Joko Widodo ihre Stimmen in ihren jeweiligen Wahllokalen abgaben. Auch der Guardian, ein bekanntes Printmedium im Sitz in England, präsentiert Fakten zu den Wahlen in Indonesien. Diese Zeitung vermittelt nicht nur den Hintergrund der drei Präsidentschaftskandidaten, sondern erörtert auch die indonesische Wahl, die nach Einsetzung der internationalen Stiftung für Wahlsysteme die größte Wahl mit größeren logistischen Herausforderungen ist und verschiedene Arten von Fahrzeugen zur Verteilung der Stimmzettel an mehr Menschen über 820.000 Wahllokale TPS in ganz Indonesien erfordert. Unterdessen berichtete auch das größte Nachrichtenmedium im Nahen Osten Al Jazeera direkt über die Entwicklungen im Abstimmungsprozess in Indonesien. Angefangen von Expertenanalysen zur Demokratie in Indonesien über die Hoffnungen der Wähler und den gewählten Präsidenten bis zu Wahllokalen mit einzigartiger und attraktiver Dekoration. Die Medien in Japan und NHK World haben sie entschieden, dass der Kandidat der Präsident werden will, seine Website nicht verlassen kann. NHK World konzentrierte sich vor allem auf die indonesische Regierung, um Präsident Joko Widodo zu unterstützen und Reformen durchzuführen. Darüber hinaus hat Channel News Asia, CNA, die Wahlen in Indonesien zu einem Schwerpunkt seiner Berichterstattung gemacht. CNA betonte, dass Indonesien als die größte Demokratie der Welt zum ersten Mal seit 15 Jahren Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftswahlen mit drei Kandidaten abgehalten habe. Andererseits berichteten AP Journalisten über die Wahlprozess 2025 in Hongkong und verwiesen auf die große Zahl indonesischer Bürger in Hongkong. Sie wollen sehen, wie interessiert indonesische Bürger im Ausland, insbesondere in Hongkong, an der Teilnahme an den Wahlen 2025 sind. Die große Aufmerksamkeit ausländischer Medien für die Durchführung der Wahlen 2025 zeigt, dass der Prozess des Führungswechsels in Indonesien nicht nur für die indonesische Nation, sondern auch für die internationale Welt von großer Bedeutung ist. Wer für die nächsten 5 Jahre zum Präsidenten und Vizepräsidenten Indonesiens gewählt wird, muss noch warten, wie die Stimmenauszählung durch die waar Kommission KPU afgesloten is. Zeker is dat van wem ook immer en wat dat weet dat er de Indonesische nation ons de Indonesische staat in een bessere richting sturen kan. Dat voor de commentaar.
Hier zijn enige historische reinissen die am 6 februari in enige Thailand der Welt passierten, wie volgt. We beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 6. Februar 1946, als das Vetorecht im UN-Sicherheitsrat erstmals genutzt wurde. Das Vetorecht im UN-Sicherheitsrat nutzte die Sowjetunion erstmals am 6. Februar 1946, um sich Vorschlägen zum Abzug ausländischer Truppen aus Syrien und den Libanon zu widersetzen. Das Vetorecht des UN-Sicherheitsrats lag zunächst bei 5 Ländern, nämlich den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und Taiwan. Diesen 5 Ländern wurde ein Vetorecht eingeräumt, das sie als Gewinner des Zweiten Weltkriegs galten. Im Jahr 1971 wurde Taiwans Vetorecht aufgrund der Verlagerung der UN-Anerkennung von Taiwan nach China und der von beiden Ländern angenommen, ein China-Politik auf China übertragen. Wir gehen weiter zu dem Ereignis vom 6. Februar 1983, als es in zwei australischen Bundesstaaten zu großen Waldbränden kam. Die australischen Buschbrände ereigneten sich am 6. Februar 1983 in den australischen Bundesstaaten Victoria und Südaustralien. Innerhalb von 12 Stunden kam es zu mehr als 180 Bränden, die durch heiße Winde von bis zu 110 km pro Stunde verschärft wurden. Durch die Brände wurden in beiden Bundesstaaten mehr als 3700 Gebäude zerstört und Hunderttausende Nutztiere starben. 75 Menschen starben an den Folgen dieser Brände, jeweils 47 in Victoria und 28 in Südaustralien. Dieses Feuer war das tödlichste in Australien bis zu den Buschbränden in Victoria im Jahr 2009, bei denen 173 Menschen ums Leben kamen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 6. Februar 2005, als das Kyoto-Protokoll in Kraft trat. Das Kyoto-Protokoll ist eine Ergänzung zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, der UNFCCC, einem internationalen Abkommen zur globalen Erwärmung. Die Länder, die dieses Protokoll ratifizieren, verpflichten sich, die Emissionen von Kohlendioxid und 5 weiteren Treibhausgasen zu reduzieren. Dieses Abkommen trat am 6. Februar 2005 in Kraft. Bisher haben 181 Länder sowie die Europäische Union das Kyoto-Protokoll ratifiziert. Bei erfolgreicher Umsetzung wird das Kyoto-Protokoll den globalen Wetterdurchschnitt bis 2050 voraussichtlich um 0,02 Grad Celsius bis 0,28 Grad Celsius senken. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Ketika aku terjatuh tak mampu melangkah, seakan semua harapan telah sirna. Engkau pun datang dan menjelma seperti dewi. Tangan yang
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Führer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Investitionen außerhalb von Öl und Gas haben im letzten Jahrzehnt zugenommen. Die Investitionen in der Nicht-Öl- und Gasverarbeitenden Industrie sind im letzten Jahrzehnt weiter gestiegen. Im Zeitraum 2014 bis 2020 schwankt die Investitionsrealisierung im Nicht-Öl- und Gasverarbeitenden Industriesektor tendenziell mit steigender Tendenz. Dies bedeutet, dass Investoren Indonesien immer noch als einen sehr attraktiven und profitablen Standort für ihr Geschäft betrachten. Dies sagte der Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita am Mittwoch, den 14. Februar 2020, in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta, zitiert auf der anderen Seite vom 14. Februar. Minister Agus sagte, dass beim Vergleich der Bedingungen für die Investitionsrealisierung im Jahr 2014 und im Jahr 2020 ein starker Anstieg des Wertes der Investitionen außerhalb der Öl- und Gasverarbeitung zu verzeichnen sei, und zwar von 186,79 Millionen Rupiah auf 565,25 Millionen Rupiah. Unterdessen verzeichnete seine Partei im letzten Jahrzehnt kumulativ einen Gesamtinvestitionswert in dieser Industrie von 3.000 Millionen Rupiah. Kumuliert belief sie die Investitionsrealisierung im Sektor der Nicht-Öl- und Gasverarbeitenden Industrie im Zehnjahreszeitraum 2025 bis 2023 auf 3.031,85 Millionen Rupiah. Was das prozentuale Wachstum angeht, gab es im Zeitraum 2014 bis 2023 einen radikalen Anstieg, nämlich von 2021 bis 2023 der 48,77% erreichte. Es folgten die Jahre 2015 bis 2016 mit einem Wachstum von 39,18% und 2014 bis 2015 mit einem Wachstum von 24,22%. Der indonesische Industrieminister sagte, dass der Wert der Investitionen im verarbeitenden Gewerbe in den letzten Jahren auch außerhalb der Öl- und Gasindustrie gestiegen sei. Obwohl Indonesien zu diesem Zeitpunkt eine Pandemie erlebte, dies geht aus der Investitionszahl hervor, die im Jahr 2022 457 Millionen Rupiah erreicht. Im Zufolge belieben sie die Investitionen im Industriesektor im Jahr 2019 auf 213,45 Millionen Rupiah stiegen, im Jahr 2020 auf 259,28 Millionen stiegen, im Jahr 2024 wieder um 307,58 Millionen Rupiah stiegen. Zuvor hatte das Industrieministerium im Jahr 2025 den Industriellen Vertrauensindex von 3, der 52,35 erreichte, was einem Anstieg von 1,03 Punkten im Vergleich zum Wert im Dezember 2020 entspricht, der bei 51,32 lag. Von den 23 gemessenen Teilsektoren erlebten 17 Teilsektoren eine Expansion mit einem Anteil am Bruttoinlandseinkommen von 90,8%. Mittlerweile verzeichneten bis zu 6 Teilsektoren einen Rückgang mit einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 9,2%. Das war unser Indonesien. Das war unser Indonesien.
Jantungku saat aku baca namamu menyapa.
Aku langsung gila, tak bisa percaya
kamu yang kudamba.
Ajak ku bicara,
kakak ini nyata. Tak cuma menyapa, kini kau meminta
jalan berdua. You yang benar aja, seakan dunia berhenti untuk bercanda.
Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen typische Getränke Indonesiens vorstellen. Die Bevölkerung Indonesien bietet nicht nur köstliche Spezialitäten, sondern auch eine Vielzahl erfrischender Spezialgetränke zum Kosten an. Einige dieser besonderen Getränke haben sogar gesundheitliche Vorteile. Denn typisch indonesische Getränke werden aus natürlichen Zutaten zubereitet, darunter Gewürzen. Indonesien ist seit Jahrhunderten als reichhaltiger Gewürzproduzent bekannt. Deshalb ist es selbstverständlich, dass verschiedene typische indonesische Getränke einen köstlichen Geschmack haben und sich positiv auf die Gesundheit des Körpers auswirken. Eines beispielsweise ist ein typisch indonesisches Getränk aus Padang, West Sumatra, namens Kawa Daun. In der Minangsprache ist Kawa eine Kaffeepflanze. Kawa Daun ist ein typisches Getränk aus getrockneten Kaffeeblättern, dem dann Zimt und Zucker hinzugefügt werden. Auf den ersten Blick sieht dieses Getränk aus wie Tee, aber das Aroma und der Geschmack von Kaffee sind deutlich ausgeprägt. Die interessante Tatsache ist, dass Kawa Daun den Cholesterinspiegel im Blut senken und das Diabetesrisiko senken kann. Dies liegt an den hohen Antioxidantien, die darin enthalten sind. Liebe Zuhörer, ein weiteres typisch indonesisches Getränk ist Pedang Uwo. Dieses aus Yogyakarta stammende Getränk hat einen süßen, warmen Geschmack, begleitet von einem sehr beruhigenden Gewürzaroma. Auf Javanisch bedeutet Uwo Müll, also ein Getränk, das gemischte Blätter und Gewürze enthält, ähnlich wie Müll. Dieses typische indonesische Getränk enthält viele Antioxidantien. So kann es den Körper erwiesen, Erkältungen dienen und die Durchblutung verbessern. Noch interessanter ist, dass Pedang Uwo vom Ministerium für Bildung und Kultur als immaterielles Kulturerbe aufgenommen wurde. Und eines der kreativen Produkte ist, die auf ausländische Märkte gelangen, wie Kanada, Isda, Vietnam und Nigeria. Die Buchsurer, ein weiteres typisch indonesisches Getränk, das ziemlich interessant im Geschmack ist, die Sirubet aus Aceh. Dieses Getränk ist einzigartig, da es aus Pfeffer, Zimt, Ingwer, Pandan, Nelken und braunem Zucker hergestellt wird. Sirubet ist kein gewöhnliches Getränk, sondern enthält einen hohen Anteil an Antioxidantien, sodass es das Immunsystem stärken und nach sportlichen Aktivitäten Energie aufbauen kann. Liebe Zuhörer, das war Bundebarus Indonesien mit typischen Getränken in Indonesien. Auf Wiederhören!
Sekedar doa dan harapan menyertaimu menjalani.
Voice of Indonesia.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ein nationaler Erfolg wurde durch ein Yacht-Design-Konzept wieder erzielt. Die Auszeichnung Young Designer of the Year 2024 wurde an Pradipta Rahman Hakim, einen herausragenden jungen Designer in Kitzbühel, Österreich, verliehen. Er gewann den prestigeträchtigen Titel bei both International Design und Innovation Awards 2024. Mit seinem herausragenden Design gelang es ihm, die Aufmerksamkeit von Fieldship zu erregen, einem High-End-Industrie- und Bus-Design-Unternehmen, das der Hauptsponsor dieser Verleihung ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Design namens Luminance fokussierte sich die ITS Schiffbautechnik Alumnus auf die Vorstellung des Schiffkonzeptes, das die Funktionalität betont und Ästhetik zu vernachlässigen. Sein futuristischer Entwurf wurde durch eine starke Kunst erfolgreich präsentiert und durch eine hervorragende Organisationsplanung und eine attraktive Innenausstattung gefordert. Die Hauptpunkte seines Konzeptes fasste einen umfangreichen offenen Entspannungsraum im Heck um und zeigte das Schwimmbecken als Zentrum. Liebe Zuhörer, Dipta erzählte den langen Prozess des Wettbewerbs und die strenge Bewertung von Juris aus der Superjacht-Industrie. In fünfmonatiger Arbeit machte er seinen Mängel wett, indem er Wissen über Rendering-System und Innenarchitektur vertiefte und Mentoren aus Online-Quellen fand. Als folgender Schritt engagierte sich Dipta auch Beträge in der Entwicklung des Schiffsentwurfs sowohl in Indonesien als auch international zu leisten. Das war Dies und Das.
Sama, jangan disamarkan.
Zizinombai uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Freitag präsentieren wir Ihnen ein Lied, das in regionalen Sprachen Indonesiens geschrieben und gesungen wird. Heute spielen wir für Sie ein Poplied aus Sulawesi mit dem Titel Pakarena. Dieses Lied wurde von Arsyad Bashir geschrieben und von Aulia Anas und Salmarani populär gemacht. Es wird normalerweise als Begleitlied zu einem Tanz gesungen. Pakarena wurde von dem Sulawesischen Volkslied über die Bewohner des Himmels und der Erde inspiriert. Auf Makassarese heißt der Himmel Botinglangi, was die Bewohner des Himmels bedeutet. Die Bewohner der Erde hingegen werden Lino genannt. Es heißt, dass Botinglangi und Lino Seite an Seite lebten, bis die Zeit sie trennte. Botinglangi muss im Himmel leben und sich von den Bewohner von Lino trennen, die weiterhin auf der Erde leben. Bevor Botinglangi die Erde verließ, lehrte er die Lino-Bewohner, wie man lebt, zum Beispiel Tierhaltung, Landwirtschaft und Jagen. Als eine Form der Dankbarkeit führte die Lino-Gemeinschaft den Pakarena-Tanz und ein Pakarena-Lied auf. Diese Geschichte inspirierte das beliebte Pakarena-Lied und den Pakarena-Tanz, die zu einem Teil des kulturellen Erbes der Menschen auf Sulawesi wurden. Liebe Zuhörer, hier sind Ivan Swadi und Putri Reski mit einem Lied aus Sulawesi Pakarena. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Terima kasih.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.